Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee und mit dabei in Persona dieses Mal sogar der Roman.
Hi Almut, wir sitzen uns gegenüber, also relativ weit weg, damit es nicht übereinander läuft, das Signal, aber in einem Zimmer.
Ja, wir müssen uns kein Mikrofon teilen, wir haben sogar zwei.
Ja, das stimmt. Also wir sind bestens ausgestattet und befinden uns in Kansas City an ein und demselben Ort.
Ja, mega cool. Freut mich auch sehr. Wir haben es ja auch angekündigt, dass wir uns während der WM zumindest einmal sehen. Mal gucken, ob das noch irgendwann mal passiert. Du bist rübergeflogen aus Winston-Salem und ich...
Winston-Salem, wie ich jetzt gelernt habe.
Eieiei. Okay, Winston-Salem. Und hast dann gleich ein historisches Spiel erlebt, aus dem Grund, dass du mich besuchen wolltest.
Ja, danke dafür. Dreierpack Leo Messi in einem Spiel. Hätte natürlich auch mit Rot schon früh runterfliegen können. Gibt Experten, glaube ich, wie Patrick Ittrich, die sagen müssen. Man hätte sich zumindest angucken müssen. Also es gab ja das Foul gegen den Algerier. Ich glaube, es war gegen den Kapitän.
Ne? Richtig.
Und stattdessen hat er dann nach einem Abseitstor, das nicht zählte, und nach einem algerischen Abseitstor, das nicht zählte, dreimal getroffen mit Hilfe eines Manns namens Zidane. Muss man schon auch bei zwei Toren sagen.
Definitiv. Also der Sohnemann von Zizou stand bei Algerien
im Tor. Luca Zidane.
Und hätte eigentlich die ersten beiden Bälle halten müssen. Also den zweiten hat er ja auch gehalten, da war der Nachschuss drin, aber den ersten muss er halten und den zweiten muss er dann entweder weiter zur Seite abwehren oder festhalten.
Ja, und dann waren es am Ende sogar drei. Das macht er dann beim dritten Tor auch grandios, typisch in Messi-Manier. Ja, und ich habe dann kommentiert danach, mehr als nur in Fußballrenten auf Abschiedstournee. Also von wegen, der läuft nicht und die Argentinier sind besser ohne ihn, weil wenn sie sich entwickeln wollen als Mannschaft, dann so ein bisschen die Ronaldo-Diskussion, ne, dann braucht man eigentlich diesen Einzelspieler nicht. Pustekuchen, könnte man sagen. Denn jetzt mit dem 3-0 sind sie die Titelverteidiger immerhin, die man nicht so ganz auf der Rechnung hatte. Anders als viele Europäer überraschenderweise oder vielleicht den einen oder anderen Überraschungstipp, keine Ahnung, Türkei oder you name it, Marokko vielleicht. Weiß ich nicht, hast du, glaube ich, Marokko gesagt, ne?
Marokko war auch mit dabei, ja. Und bei mir waren auch so Japan beispielsweise mit im Überraschungsauswahl.
Also, aber nicht unbedingt jetzt, also Brasilien irgendwie immer. Und Argentinien dachte man, naja, die sind alle 4 Jahre älter als letztes Mal und viele sind dann deutlich zu alt vielleicht, womöglich. Ja, war ein historisches Spiel und Rekord von uns Miro eingestellt. 16 WM-Tore, Leo Messi.
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass der Messi noch eins macht bei diesem Turnier.
Minimum eins ist in der Gruppe allein schon möglich mit Österreich und Jordanien, glaube ich. Und dann gibt es aber noch andere, die das auch noch schaffen können. Ne? Mbappé hat ja auch schon genetzt. Aber bleiben wir bei dem Spiel, das wir in Kansas City zusammen gesehen haben, auch wenn getrennt auf verschiedenen Presseplätzen. Aber danke dafür, dass ich dabei sein durfte.
Genau, auf Presseplätze und so können wir ja auch noch mal ein bisschen eingehen. Denn ich habe auch gedacht, dass wir heute mal diese Folge, die ja doch irgendwie später stattfindet, als wir beide das auch für möglich
gehalten
hätten. Wir dachten,
wir kommen zwischen Donnerstag und Donnerstag eigentlich noch mal raus. Aber die WM ist ja noch lang, wie wir wissen. Diese XXL-WM hat noch ein bisschen was zu bieten.
Wollten wir euch mal so ein bisschen mitnehmen, wie die ersten Tage waren und warum vielleicht auch das mit dem Podcasten gar nicht so einfach war. Als erste Anekdote würde ich sogar erzählen wollen, wie meine Anreise nach Atlanta war zum Spiel. Ich bin den Tag vorher noch in New York im German House of Soccer gewesen, denn der Deutsche Fußballbund hat sich überlegt, in New York eine Anlaufstelle für alle Fans und auch für Public Viewing und so weiter zu machen. Da war ich zu Gast. Spontan zwischen Boston und Atlanta, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Hab das deutsche Spiel da verfolgt, wo du ja im Stadion warst. War wirklich gute Stimmung. Man konnte auch deutsche Köstlichkeiten zu sich nehmen. Und
gutes deutsches Bier. Sag's doch, wie es ist.
Ja, ich habe auch ein gutes deutsches Bier getrunken, das ist richtig. Und dann war ich so weit, dass ich in meinen Transfer zum Flughafen steigen wollte. Und dann kam die Nachricht, dass der Flug Verspätung hat. Naja gut, dann hat man noch ein bisschen die Zeit da genossen. Und dann kam kurze Zeit später, so eine Stunde später, nochmal die Info, dass der Flug verspätet ist. Und es ging dann so weiter und so weiter und irgendwann bin ich dann trotzdem zum Flughafen gefahren. Als ich am Flughafen war, kam das dann noch diverse Male mit dieser weitergehenden Verspätung, denn es war Gewitter gefühlt überall. im mittleren Westen und weswegen viele Flüge verspätet auch in New York ankamen. Und nachher kam das Gewitter auch nach New York und man konnte eigentlich nicht rausfliegen. Und dann hatte dieser Flug schon mehr als dreimal Verspätung gehabt und ich saß am Gate und dann sagte eine Dame, wenn ein Flug in den USA dreimal nach hinten gepackt wurde, findet er normalerweise nicht mehr statt. Also da kann man damit rechnen, dass der dann ausfällt. Und ich war schon in ziemlicher Panik, denn das war die letzte Chance, um nach Atlanta zu kommen, um das Spiel zu machen. Denn in Atlanta war Spanien Kap Verde und das auch noch mittags um 12. Also da war nicht so viel Spielraum von den Flugzeiten. Und glücklicherweise saß dann eine Mitarbeiterin von United neben mir, die auch den Flug als Transferflug nutzen wollte. Und die sagte, nein, ich habe gerade die Info bekommen, die Crew möchte selber auch fliegen, weil das bedenken ja manchmal nicht viele. Also die Crew, die eingeplant ist, die hat ja dann auch nochmal diverse Stunden über Stunden und ob sie überhaupt weiterfliegt, aber die wollten weiterfliegen. Das war dann Gottes Segen in dem Sinne, dass ich dann mit guten 6 Stunden Verspätung morgens gegen 5:45 im Hotel ankam, habe dann 2 Stunden geschlafen, bin wieder aufgestanden, habe mich fertig gemacht, um dann mit Tom Bartels zusammen das Spiel in Atlanta zu kommentieren und dann auch noch ein historisches Spiel, denn Kap Verde hat den ersten Punkt gegen Spanien geholt mit einer grandiosen Leistung und es hat sich sehr gelohnt, auch mit einer kurzen Nacht. Aber als Fazit einfach, diese Reisewege in den USA sind nicht ohne, sind sehr weit und man ist auf das Flugzeug, auf ein funktionierendes Flugzeug angewiesen.
Ja, also du sagst, es sind weite Wege, die Zeitverschiebung kommt dazu, dann bist du oftmals, also jetzt bei mir Winston-Salem, North Carolina, deutsches WM-Quartier, Kansas City, 2,5 Stunden Flug und 1 Stunde Zeitverschiebung, also musst du also auch noch rechnen, da gewinnst du 1 Stunde, wenn du zurückfliegst, verlierst du wieder 1 Stunde, das kommt auch noch hinzu, Wetter hatte ich auch von Houston nach dem deutschen Spiel, glücklicherweise hatte ich keinen Stress, weil das war der Montag jetzt nach dem Spiel, der Spanien, Kap Verde, unter anderem konnte man dann am Flughafen gucken, da wurde auch 2-3 Mal verschoben. Erst Wetter, dann war das Gate blockiert, da konnte auch zwischenzeitlich nicht rausgeflogen werden. Das ist ja eigentlich auch die Überschrift über diesem Turnier. Man kann ja eigentlich nicht rausfliegen bei diesem Modus.
Wow, du hast immer so Gedankenblitze, das ist schon sehr witzig.
Gut für die deutsche Mannschaft beispielsweise, die ein grandioses 7-1 gerade unter der Prämisse, dass eben Spanien beispielsweise gegen Kap Verde nicht gewonnen hat, Portugal gegen Kongo nicht gewonnen hat. Es gab ja auch
Schweiz gegen Katar
nicht gewonnen. Es gab viele Top-Mannschaften bis sehr gute Mannschaften, die eben schon gezeigt haben, dass die kleineren eben schwer zu schlagen sind. Oder Jo Kimmich, der deutsche Kapitän, hat auf der Pressekonferenz vor ein paar Tagen gesagt, es ist nicht mehr so einfach, Spiele zu gewinnen. Fand ich einen sehr lustigen Satz. Hat aber wahrscheinlich irgendwie den Kern schon getroffen. Ja, und die Umstände, die wir haben als Reporterinnen, Reporter, Expertinnen, Experten, haben natürlich die Fußballer auch, ne? Also weite Wege, auch gestern, also vorgestern jetzt, wenn ihr uns zuhört, der Weg vom Hotel ins Stadion in Kansas City hat uns, glaube ich, so gute 2 Stunden, 1,75 Stunden
ungefähr, ja,
gekostet. Deswegen, also du kommst um 5:30 morgens an, Ortszeit, schläfst 2 Stunden, dann ist es irgendwie 8. So, und um 10 musst du wahrscheinlich im Stadion sein mit TV. Alle spätestens 2 Stunden, du musst echt 1 Stunde Anfahrt Minimum immer mal einrechnen und dann noch Puffer, dass du rechtzeitig da bist.
Ja, da hatte ich ja in Atlanta wirklich Glück. Das habe ich auch immer schon so als Segen empfunden im Vorfeld. Atlanta ist eigentlich das einzige Stadion, wo man zu Fuß hingehen kann. Also man läuft
sehr
wirklich
ungewöhnlich in den USA
von Downtown bis zum Stadion so 15 Minuten. Man kann dann auch wie ein Fanmarsch machen. Das heißt, wir sind in den Fans dann zum Stadion gegangen. Es war eine tolle Atmosphäre und hat dann auch ein bisschen entschuldigt für den Stress, der vorher da gewesen ist. Denn wenn man eher in einem Stadion wie in Kansas City oder in Boston gewesen wäre, dann auch unsere Anreise Haiti, Schottland. Wir haben das erste FIFA Media Shuttle genommen. Also um 16 Uhr, obwohl um 21 Uhr Anstoß war und wir haben tatsächlich 2 Stunden gebraucht, bis wir irgendwie im Stadion gewesen sind. Ich weiß gar nicht, wie die Media Shuttles das danach gemacht haben, aber ja, man muss früh da sein, weil auch noch technische Proben anstehen. Man muss gucken, ob die Leitung steht. Man muss sich selber erstmal einrichten, denn so als Kommentatorin schleppe ich auch mein eigenes Headset und ein bisschen Technik mit mir umher und theoretisch, falls mal was ausfällt, hat man auch noch was an Ersatz dabei. Das ist ein bisschen anders als bei einem Spiel in Deutschland und ein bisschen größere Dimensionen. Aber ja, Anreise nach Kansas City zum Spiel hast du ja dann auch mitgemacht.
Ja, ich habe es in Chicago beim letzten deutschen Test dann gegen die USA erlebt. Da kam ich, glaube ich, 20 Minuten vor Spielbeginn an meinem Platz an. Das ist mehr als eng. Hürden, dann von der Innenstadt, dann fuhr die Metro nicht, dann mit dem Bus und dann weit vom Stadion weg einfach irgendwo ausgestiegen an der vorletzten Station, gelaufen, dann weite Wege zum Stadion, weite Wege im Stadion, dann gibt's keine Treppen, man muss den Aufzug nehmen, den alle anderen Fans auch nehmen, ich will mich nicht beschweren, aber es gehört einfach zur Wahrheit dazu, dass man hier andere Umstände hat, als man es in Europa vielerorts kennt, war alles ein bisschen komplizierter, das ist dann schon eine Herausforderung und gleichzeitig macht es natürlich wahnsinnig Spaß, auch hier vieles, was auch kritisiert wird logischerweise an dieser WM, aber ist es irgendwie auch spannend, das zu erleben.
Und wir haben es ja auch gesehen, nochmal dahin zurück in Europa, gerade jetzt in Deutschland ist es normal, dass man auch mit dem öffentlichen Verkehr zum Stadion kommt. Hier in Kansas City sind um das Stadion rum gefühlte 70.000 Parkplätze, dass jeder auch einzeln mit einem Auto kommen kann. Das ist hier Besten, Usus.
Dass, damit jeder Einzelne mit zwei Autos kommen kann.
Sich aussuchen kann, welches Auto.
Eins hinfährt und dann das nächste nochmal holt.
Ja, aber dadurch ist dann halt auch dieser Verkehr, das kann man sich, wenn man das nicht miterlebt hat, fast nicht vorstellen, wie das abläuft. Also, dass einfach jeder da hinkommt und auch seinen Parkplatz bezahlt. Wir haben Kosten gehört, dass teilweise Parkplätze in New York bis $380 waren.
Kosten auch, glaube ich, $300.
Ja. Das sind ja Kosten, die zusätzlich obendrauf kommen, wenn man Ticketpreise und so weiter sieht.
Das ist sehr teuer, dann können wir auch gerne nochmal drüber reden. Stadion-Flair, also Argentinien, hat gefeiert. Die Messi-Rufe sind sogar bis zu mir gekommen und dann sind wir nämlich dabei, man kriegt eigentlich von der Stimmung gar nicht so viel mit. Man sieht Fans, die ausrasten, aber wir als Presse, die jetzt nicht TV ist, sondern Schreibende, Online oder auch Multimedia, wie auch immer jedenfalls, weder Rechte hat, noch irgendwie als Fernsehsender da durchgeht, sondern einfach nur so berichtet, der sitzt dann und hinter einer Plexiglasscheibe.
In der Pressbox.
In der Pressbox, meistens ganz oben. Der Blick ist grandios, also braucht echt ein Fernglas eigentlich, aber hat einen sehr guten Überblick, gerade wenn man analysieren will. Man kann ja auch den Fernseher, der läuft natürlich nebenher. Die Auswechslungen werden dann da drin auch durchgesagt nochmal, meistens, weil man es von draußen nicht hört. Das ist schon alles sehr, sehr gut organisiert, also so nicht. Und das ist bei den Spielen der NFL oder so dann eben ja für die Reporter dort genauso. In Houston beim deutschen Spiel war es so halb offen, da war das Gefühl so die Fenster ein bisschen runtergelassen, damit man was von der Stimmung mitbekommt, was gerade bei den Fans von Curaçao natürlich eine tolle Sache war. Kansas City und auch Chicago war komplett dicht. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt zum Beispiel dann in Toronto wird beim zweiten deutschen Spiel in Kanada.
Aber da können wir ja auch nochmal den Vergleich ziehen. Also wir sind ja in Deutschland auch gewohnt, dass es so eine Pressetribüne gibt. Und dass
genau.
Wir hatten auch die Vorstellung, die romantische, dass wir zusammen das Spiel gucken können. Und eigentlich haben wir es gar nicht zusammen geguckt, weil ich ein Stockwerk unter dir meinen Sitzplatz hatte. Ich tatsächlich auf der normalen Pressetribüne war, glücklicherweise.
Ja, Media-Irgendwie-Tribüne.
Genau,
und in der Pressbox.
Wir haben es auch versucht, mit den Akkreditierungen in den anderen Bereich reinzukommen, aber es war nicht möglich.
FIFA says no.
Also ich durfte auch nicht in die Pressbox, obwohl ja der Platz vermeintlich schlechter gewesen wäre, also ein Downgrade für mich, aber
ja,
es war nicht,
auch keine
es war nicht möglich
aufkommt.
Und wir haben uns da dann gar nicht gesehen, weil die Pressebereiche strikt getrennt sind. Und noch was aus dem Pressebereich, was vielleicht viele ja einfach hinter den Kulissen nicht mitbekommen. In den meisten Stadien gibt es hier jetzt keine großartige Versorgung für Medien. Bei deutschen Spielen ist es auch, oder in Deutschland bei den Spielen ist es auch normal, dass es einen Presseraum gibt, da kriegst du irgendwie was zu trinken und manchmal auch
Sponsoren kümmern sich eigentlich bei Heimspielen drum.
Genau.
Bei Auswärtsspielen in Europa hat man zumindest, also irgendwie so eine Lunchbox. Auf jeden Fall Wasser einfach zum Arbeiten, was zu trinken während des Spiels.
Und das macht hier jedes Stadion
unterschiedlich.
Genau.
Also die FIFA in Katar habe ich es ja auch erlebt, bei meiner damals ersten WM. Da kostete alles Geld. Also Wasser gab's. Es war natürlich auch klimatisiert, wie hier in den US-Stadien. Es war jetzt nicht so mega heiß, aber Wasser gab's auf jeden Fall für die Journalisten. Alles andere kostete Geld und auch nicht wenig. Und es gab auch ein riesiges Medienzentrum. Das gibt's natürlich hier in jedem Stadion, auch in Katar, weil hier alles sehr zentral, sehr kurze Wege, gab's einen Flughafen, großes Medienzentrum. Da gab es dann für $15 umgerechnet Mittagessen, also irgendwie 12, 13 Euro. Es geht ja um Compliance, was darf die FIFA machen, was nicht, was darf ein Partner, ein Sponsor vom DFB eigentlich machen. Im deutschen Medienzentrum gibt es zum Beispiel dann so Voucher, also kleine Gutscheine, damit man so 2, 3 Cafés am Tag von einem Partner, der DFB stellt Mittagessen. Das sind dann also irgendwie im Rahmen der gesetzlichen erlaubten Dinge für Journalisten, Einflussnahme und so weiter. In Katar ist es, wie gesagt, hat es auch Geld gekostet. Hier in den USA ist es, wenn, richtig teuer. Also mal so ein Einblick, ein Joghurt in Houston, ein Joghurt, ein O-Saft und ein Kaffee, das ich mir gegönnt habe, $25. Und Wasserspende abgestellt, ein Wasser $5. Das heißt, du musstest Wasser kaufen in Kansas City jetzt. Du kannst ja sagen, sah es zumindest ein bisschen anders aus. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt war dann von FIFA-Seite.
Wir hatten Glück,
aus.
Also wir waren selber auch überrascht, weil wir es in den anderen Stadien vorher nicht mitbekommen haben. Also in Boston war es auch so, dass zumindest während des Spiels dann Wasser verteilt wurde an den Presseplätzen. Vorher war auch nichts, musste man sich dann holen. Und auch in Atlanta war kein Wasser zu kriegen. Nachher in der zweiten Halbzeit haben sie dann nochmal eine Flasche rumgegeben. Aber grundsätzlich musste man sich da auch das Wasser dann kaufen. Und in Kansas City kamen wir hoch in den Pressebereich und plötzlich standen da Hotdogs, die man essen durfte. Wir haben erstmal geguckt, ob noch irgendwo eine Paywall ist. Und es gab tatsächlich auch Kühlschränke, in denen Wasser drin war, Wasserflaschen, die man sich nehmen konnte.
Das war das Paradies quasi.
War Luxus.
Wobei man dann zumindest in der Pressebox nichts kaufen. Also wenn ihr jetzt eine Cola gewollt hättet oder einen Kaffee.
War nicht möglich.
Oder heißes Wasser. Egal. Also will nur sagen, es ist schon interessant, mal so ein paar Einblicke. Und wie gesagt, da ist dann aber auch alles streng reglementiert, wenn du dann nebeneinander sitzen willst. Hat dann eben nicht geklappt, haben wir das Spiel getrennt geguckt. War schon ein bisschen enttäuschend, wie du sagst, sehr romantische Vorstellung. Aber wie hat ein deutscher der aktuelle deutsche Nationaltorhüter mal gesagt, ich fühlte mich, als hätte man mir das Herz rausgerissen, dass ich nicht neben dir sitzen durfte. Bisschen sportlich erzählen war aber, glaube ich, auch noch was, oder?
Ja, ich würde jetzt noch einmal ganz kurz den Rest von der Pressetribüne machen, dass wir das einmal umrissen haben.
Ja, okay.
Denn die FIFA kolportiert immer ganz viel so Sustainability, also Nachhaltigkeit. Und wir haben dann versucht, auf den TV-Plätzen eine ausgedruckte Aufstellung zu bekommen, weil wir halt es immer nutzen, dass wir Notizen drin machen, ob jemand eine gelbe Karte hat, Auswechslung, was vielleicht irgendwie auch für Spielzüge oder sonstiges gewesen sind. Also ich finde diese Aufstellung schon gut.
Man kritzelt da gern drin rum und malt
ja,
sie
und
irgendwas
zurecht.
Ja, und
du hast sie auch nochmal direkt vor Augen. Also du hast zwar immer deine Notizen und alles, aber da hast du ohne Notizen nochmal die einzelnen Namen, falls du doch mal durcheinander kommst und nur schnell nachgucken musst, welche Nummer wer ist oder so.
Oder das WLAN nicht funktioniert zwischenzeitlich
das
und
kann
dann
auch passieren.
Der Ticker von anderen Seiten oder von der FIFA nicht funktioniert oder die Aufstellung. Dann hast du es haptisch einmal. Ne?
Und da sagt dann die FIFA, nein, das gibt's nicht. Also wir sind ja nachhaltig unterwegs und aus dem Grunde gibt es dann keine Aufstellung. Wir haben es glücklicherweise bei beiden Spielen einigermaßen organisiert bekommen, denn unten am Spielfeldrand, wo wir einmal eine Aufsage gemacht haben, da werden nämlich die Aufstellungen verteilt, oben an der Pressetribüne nicht. Und ganz abstrus ist ja auch, wenn man sich denn mal was kaufen geht, es wird ja alles in dem Moment weggeschmissen. Also da werden Alubecher, Plastikbecher, sonst was.
Also die USA und Nachhaltigkeit, also
wird
so
viel weggeschmissen und wegen 200 Blättern Papier macht man dann so einen Aufriss.
Das ist dann auch
Wahnsinn.
Echt so ein bisschen FIFA als Veranstalter, die dann eben gewisse Dinge umsetzen oder eben Stichwort hier Wasser, da nicht umgesetzt bekommen, aber gerne das möchten. Und in den USA, dann gehst du zu Supermarkt XY, kaufst zwei Packungen Ceva, weil wir sind ja mit ein paar Reportern zusammen im Haus und kaufst zwei Packungen Ceva oder irgendwie Küchenpapier. Dann wird das in eine Plastiktüte gepackt und dann kaufst du noch eine Seife und einen Zahnpasta. Das wird in eine andere Plastiktüte gepackt. Dann kaufst du nochmal eine Milch und ein Müsli. Das wird nochmal eine andere Plastiktüte gepackt.
Du wirst immer doof angeguckt, wenn du deine eigene Plastiktüte oder deinen eigenen Rucksack mitbringst.
Ja.
Was das denn soll?
Wenn du Plastiktüten nimmst. Egal, also das führt jetzt alles ein bisschen weit, aber
genau.
Fakt ist, so ist der Rahmen. Gewisse Dinge, die du natürlich vielleicht kennst aus deinen Zeiten ja in den USA, auch in Kansas City explizit. Ein paar Dinge, die ich von Katar anders gesehen habe. Da wurde ja immer viel geschimpft über Nachhaltigkeit. Hier ist auch überall eine Klimaanlage. Also es ist schon...
Es ist wild.
Es ist schon, ja, es ist wild. Das kann man tatsächlich so sagen.
Und wir werden dann in den nächsten Wochen auch noch mal ein paar mehr Einblicke geben von dem, was uns so auffällt.
Absolut. Jetzt haben wir eine Sonderfolge ein bisschen gemacht, was uns hier so erwartet. Gar nicht so viel über die Deutschen oder so geredet oder die anderen Spieler, aber können gern natürlich jetzt nochmal die Zeit nutzen. Vielleicht hast du auch ich hätte vielleicht sogar mal eine These.
Ja, hau raus.
Oder beziehungsweise eine Auffälligkeit. Normalerweise, jeder, der diese 94 Folgen oder zumindest Teile dieser 94 Folgen gehört hat, weiß ja eigentlich, These von dir, wir diskutieren, beziehungsweise du schlägst ein Thema vor, das ich nicht kenne, wir diskutieren. In dem Fall ist klar, wir reden über die WM. Mir ist es eben aufgefallen und ich versuche rauszufinden, woran das liegt. Nicht nur, dass die Kleinen irgendwie aufmüpfig sind und teilweise auch hier, glaube ich, die klimatischen Bedingungen mögen. Also gerade Mannschaften, die das Klima gewohnt sind, auch Reisen gewohnt sind. Aber es gibt wahnsinnig viele Unentschieden. Natürlich Stand jetzt, muss man sehen, würde ich so über den Daumen gepeilt, knapp die Hälfte, könnte man fast sagen, von Spielen gehen unentschieden aus. Es gab einen Spieltag, da gab es 4 Unentschieden in 4 Spielen. Das heißt, da gab es keinen
einzigen vorher noch nie.
Sieger. Das gab es, glaube ich, einmal bei der WM.
Ja, aber da waren es noch, genau, waren keine 4 Spiele am Tag.
Also ein Spieltag, ein Tag, in dem gespielt wurde. Jetzt ist ja alles der erste WM-Spieltag, aber ein Tag, in dem gespielt wurde, wo nur unentschieden waren und gleich in 4 Spielen gab es noch nie. Und ich führe das weitgehend. Der Joshua Kimmich hat es auf meine Nachfrage hin auf der Pressekonferenz vor ein paar Tagen auch gesagt. Ja, es wird schwieriger, Spiele zu gewinnen, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ich habe es auf den Modus so ein bisschen zurückgeführt. Dieser dritte Platz, ich habe es eben gesagt, man kann nicht rausfliegen. Stichwort Gewitter an US-Flughäfen. Es ist ja wirklich, also die besten 8 Gruppen Dritten kommen weiter. Das heißt, sie scheiden die letzten aus, klar. Und dann nur 4 Gruppen Dritte scheiden auch noch aus in diesen 12 Gruppen. Also es scheiden nur 16 Mannschaften aus. Das heißt für mich, jeder Punkt ist erstmal kein verlorener, sondern ein gewonnener Punkt, weil ich glaube, bei der EM, da kennen wir den Modus ja mit 24 Mannschaften und dann einem Achtelfinale, kommen auch 16 Mannschaften weiter, nur 8 scheiden aus. Es ist nun mal so, dass dir jeder Punkt, jedes Tor, das du schießt oder nicht bekommst, wirklich hilft. Also da kommen Mannschaften mit 2 Punkten und 3:3 Toren weiter. 2 Punkte 2:2 ist dann raus oder der direkte Vergleich zählt bei der WM. Geht es dann ja wirklich auch um die Tordifferenz, da geht es um jedes Tor, um jeden Punkt. Und ich glaube schon, dass wenn es 1-1 steht, dass du dann in der 88. als, selbst als Favorit wie vielleicht Portugal gegen Kongo oder so, nicht mehr voll drauf wärst. Okay, der Punkt hilft mir vielleicht nach 2 Spielen mit 4 Punkten schon sicher Zweiter zu sein oder so. Das ist meine Vermutung.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich hatte das nicht das Gefühl, also auch so ein Unentschieden, nicht Iran, Neuseeland, da haben beide Mannschaften echt nach vorne gespielt und irgendwie noch drauf gedrängt und auch Spanien, Kap Verde, wenn man das jetzt nimmt, die Spanier sind die ganze Zeit angerannt.
Da muss ja die 6-0 ausgehen natürlich. Ne?
Und auch wenn man jetzt die Schweiz nimmt, die hatten so viele Torchancen und die haben einfach dieses 1-0 so lang verwaltet, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, sie könnten von Katar den Ausgleich kriegen und dann ist der passiert. Also ich sehe es bis jetzt noch als ein bisschen Zufall an, dass es so viele Unentschieden gibt, aber es ist natürlich signifikant auffällig.
Genau, man kann den Grund, lässt sich natürlich
schwer
ermitteln.
Genau. Es gab ja auch viele herausragende Spiele, also die Spaß gemacht haben. Jetzt gerade frisch England, Kroatien, Spiel auf hohem Niveau, war auch noch ein Tor mit dabei oder so, wo man sich richtig drüber gefreut hat. Auch Portugal, Abseitstor mit dem Fallrückzieher. Also da waren auch schon spielerisch richtig gute Momente in diesem Turnier.
Hat das schon auch gut. Ja, und wie gesagt, die Norweger gewinnen hoch, die Deutschen gewinnen hoch, die USA gewinnt hoch.
Die
Schweden gewinnen hoch.
Aber also gerade auch auf USA, muss ich sagen, die haben mich richtig begeistert. Die haben ein super gutes Pressing gespielt. Die waren die Mannschaft mit eigentlich über 90 Minuten subjektiv gefühlt der höchsten Intensität in ihrem Spiel. Und die haben richtig überzeugt. Und davon waren auch viele US-Amerikaner überrascht.
Ich fand das Spiel in Chicago gegen die Deutschen schon gut. Da haben die Deutschen, finde ich, über die zweite Halbzeit gesehen und dann mit dem Druck, den sie gemacht haben, fand ich, haben sie einen verdienten Sieg geholt. Es hätte aber auch unentschieden mindestens ausgehen können, wenn man das ganze Spiel sieht, sage ich, wäre vielleicht ein Unentschieden sogar gerecht gewesen. Mal abgesehen von diesem Traumtor da aus der Distanz zum zwischenzeitlichen 1-1. In der zweiten Halbzeit haben die Deutschen nochmal angezogen, aber man hat schon gemerkt, da sind halt nicht nur Pulisic und Co., die zocken können, sondern hinten raus kann man schon sagen, die spielen schon guten Ball, die spielen schnellen Ball. Wie du schon sagst, sie haben auch Qualitäten quasi im gesamten, in der Breite des Kaders. Da kann auch mal von der Bank nochmal einer kommen, der Druck macht. Und ich glaube, mit diesem Heimvorteil, dem es ja vermutlich, vermeintlich gar nicht so sehr gibt, weil alles ist so riesig und dann wird ja auch in Kanada und Mexiko gespielt. Ich glaube schon, lass sie mal eine gute Vorrunde spielen. Lass sie vielleicht vor der Türkei als Erster weiterkommen. Im 16-Finale einen vermeintlich kleinen Gegner dann wieder zu Hause zu haben, dann stehen die plötzlich im Achtelfinale und dann weißt du, wie es auch für eine Heimmannschaft gehen kann. Ich behaupte immer noch, halte fest daran, dass die USA kein Favorit ist, irgendwie wirklich oder die letzten 4 oder so zu kommen, halte aber trotzdem viel von dieser Mannschaft und glaube, dass selbst ein Achtelfinaleinzug für die
ein Erfolg ist.
Schon ein Erfolg sein darf. Vielleicht Viertelfinale, der Pochettino weiß ja auch, was er macht. Hat mich auch positiv überrascht, schon im WM-Test, quasi bei der Nagelprobe da gegen die Deutschen. Ja, und es gibt so ein paar Überraschungen. Curaçao, klar, immerhin das erste WM-Tor geschossen. Kap Verde den ersten WM-Punkt geholt. Kongo, denn damals ja noch bei der WM74 in Deutschland als Zaire angetreten, jetzt auch das erste Tor gemacht, auch direkt einen Punkt geholt gegen die Portugiesen.
Und auch mit einer überzeugenden Leistung.
Fand das eine der stärksten Underdogs überhaupt in diesem Turnier bisher. Also, aber wir haben ja auch geguckt dann, weil wir beide dachten, huch, die spielen ja in der Premier League, bei Newcastle, bei Burnley. Also der Torwart hat dir gut gefallen, der ist allerdings kein Stammtorwart. Das macht es ja eigentlich noch beeindruckender, dass er bei so einer WM aufläuft. Ein Selbstbewusstsein vor dem Herrn, Flanken abfangen.
Der ist wirklich mutig rausgegangen, hat ein, zwei Ecken darunter gepflückt, wo man dachte, cool, der hat das anscheinend in Frankreich gelernt.
Aber der Torwart, über den alle sprechen, ist der, den du natürlich gesehen hast.
Vucinha. von
Man
Kap
muss
Verde.
Mal aufpassen, dass man den richtig ausspricht.
Aber weißt du dann überhaupt, können wir ja auch noch eine Anekdote erzählen, was Vosinha heißt?
Wenn man es richtig ausspricht? Nee,
nein, einfach
nicht.
Übersetzt. Es gibt ja eine lustige Geschichte zu ihm.
Ja, ich habe es, glaube ich, auch gelesen, aber habe es vergessen. Aber du wirst uns helfen.
Genau, also er war wohl ein Spieler früher, der immer sich sehr viel beschwert hat, wenn mal eine härtere Spielweise ist oder wenn er unfair behandelt wurde. Und dann ist er wohl immer zu seiner Großmutter gelaufen. Und deswegen haben ihn alle Großmütterchen geschimpft. Und Großmütterchen heißt halt Vosinha.
Er hat erst eigentlich so einen mega langen Namen, ne?
Ja, das, also den...
Den hast du natürlich nicht parat.
Den habe ich jetzt nicht direkt im Kopf. Der gute Herr, der ja
Millionen
kann ihn aber sonst
Follower jetzt plötzlich.
Der hat jetzt plötzlich Millionen Follower. Das stimmt. Auch verrückt, was ein so ein Spiel machen kann. Aber er hat auch eine wirklich gute Leistung, souveräne Leistung abgeliefert. Sowohl vom hinten rausspielen, vom Halten, hatte eine gute Präsenz und hat sich das dann auch verdient. Das Großmütterchen mit der Erfahrung.
Ja, absolut. Also, er geht auch schon stark auf die 40 zu, glaube ich, ne?
Ja, also er ist schon 40. Er ist ein paar Tage jünger als Manuel Neuer.
Wollte gerade sagen, wir haben doch auch so einen alten Mann
im
Tor.
Wir haben auch so einen alten
Deutschen.
Mann
hier, muss man aufpassen. Das ist übrigens mal eine kurze Beobachtung vom Argentinien-Spiel, weil das auch ja wirklich mitreißend war. Wir haben ja über die Tore am Anfang schon gesprochen. Messi-Skala, Klose-Rekord und so weiter. Bin immer wieder begeistert. Begeistert klingt ein bisschen zu positiv. Überrascht. Verwundert. Klingt zu negativ vielleicht. Dass Reporterinnen, Reporter anderer Länder, gerade außerhalb Europas, ist einfach eine Auffälligkeit, aber auch bei der EM, beispielsweise Deutschland, Spanien. Ja, natürlich haben die deutschen Reporter neben mir in Stuttgart bei dem 1-1 von Würz kurz vor Schluss natürlich gezuckt. Natürlich war klar, oh, es gibt eine Verlängerung, verändert ja auch was, ne? Texte schreiben, wie was auch immer passiert. Klar hat man ein bisschen mehr Zeit und natürlich will man bei der Heim-EM weiterkommen und will auch den Deutschen weiterhin begleiten. Aber es ist immer so eine arge Zurückhaltung auch. Es singt natürlich kein Mensch die Nationalhymne. Oder ganz, ganz, ganz wenige, die dann schon schräg angeguckt, mal nur so als Beobachtung. Und keiner bejubelt ein Tor. Natürlich, kein deutsches Tor wird bejubelt. Niemals von einem deutschen Reporter.
Außer vielleicht im Finale, wenn sie mal Weltmeister werden. Nein?
Nee, auch nicht. Also von Brasilien 2014 kenne ich aus eigener Hand. Da gab es Menschen, die sich gewundert haben, die nah an der Pressetribüne saßen, die gejubelt haben und darüber geguckt haben, kein deutscher Reporter jubelt. Beim Argentinien-Spiel, wenn da Messi ein Tor macht, aber Messi und alle jubelten. Wie gesagt, ich will das jetzt gar nicht, ob das jetzt Südamerikaner
und alle feiern, wenn Algerien ein Tor erkannt bekommt.
Ja, also die komplette Tribüne, algerische Reporter, habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber Argentinien ist mir aufgefallen. Wie gesagt, aber die Spanier auch. Also selbst in Europa, das ist einfach unterschiedlich kultiviert, weil wir sagen, wir sind die Beobachter, wir sind die Kritiker. Kritik kann ja auch positiv sein, die Berichterstatter, aber wir sind nicht...
Wir sind ein bisschen neutral.
Wir sind nicht die deutsche Nationalmannschaft, weil ich jetzt eben auch wir gesagt, das kann man durchaus sagen, weil mal teile ich die Nation der Mannschaft logischerweise. Das ist schon ein anderer Umgang. Das ist schon interessant auch.
Definitiv. Also mittlerweile hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt und ist immer trotz dessen noch verwunderlich, dass es so bleibt bei uns Deutschen. Und wir werden ja auch manchmal danach gefragt, warum jubelt ihr denn eigentlich nicht? Ja, wir sind neutral. Warum ist Presse neutral?
Ja, es ist interessant. Das führt vielleicht zu weit, aber den Gedanken können wir mal mitnehmen vielleicht fürs nächste Mal. Dieses Bild oder diese Erwartungshaltung, dass auch die Spieler und die Trainer haben. Also ich spreche jetzt mal bewusst Nationalspieler und Bundestrainer. Da fallen ja auch so Sätze, die sind ja auch nachzuhören. Das erzähle ich ja nichts Geheimes. Wenn Julian Nagelsmann, glaube ich, nach der Nations League dort sitzt und sagt, ja, immer diese Kritik. Und jetzt haben wir hier natürlich beide Spiele gegen Portugal, Frankreich verloren. Aber ihr wollt, wir sitzen in einem Boot, ihr wollt doch nächstes Jahr auch weit kommen. Ja, klar. Natürlich, die Arbeit ist natürlich spannender, wenn Deutschland hier dabei ist. In meinem Fall, ich reise ab, wenn die Deutschen nach Hause fliegen. Aber erstmal bin ich daran interessiert, das Spiel zu bewerten, zu beobachten. Und wenn Deutschland schlecht spielt und dreimal verliert und der Vorrunde ausscheidet, dann ist es so. Ja, dann werde ich jetzt nicht alles schön reden. Das kann der DFB machen, das können Social Media Influencer machen. Aber wir als Reporter und Journalisten sind nun mal dazu da, zu kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Und deswegen, glaube ich, hat man also ist so ein bisschen die Erwartung, die auch so ein Spieler und Trainer dann haben von der Nationalmannschaft in Richtung der Reporterriege eher so, ihr müsst uns auch unterstützen. Sag ich, nee, irgendwie nicht. Nicht so richtig.
Ja, ist ein sehr weites Thema. Werden wir sicher auch noch mal ein paar Beobachtungen dazu teilen jetzt im Turnier. Und es gab ja noch eine wirklich kuriose Sache. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass ein Trainer nach dem ersten WM-Spiel entlassen wird bei Tunesien.
Ich habe versucht, es zu verifizieren. Ich bin der Meinung, sowas schon mal gehört oder gelesen zu haben, das während des Turniers, aber nach dem ersten Spiel schon sehr überraschend.
Ja. Und jetzt kommt Hervé Renard als ehemaliger auch Trainer der französischen Frauen und rettet jetzt die
Vielleicht.
Tunesier. Schauen wir mal.
Vielleicht. Also
und ich bin gespannt, wie sie sich dann gegen Japan schlagen.
Ja, ist natürlich auch eine harte Gruppe mit Japan und den Niederlanden. Das sind ja schon zwei Nationen, wo man sagen würde, da wird wahrscheinlich nicht so viel zu holen sein.
Und Schweden hat auch jetzt bewiesen, dass sie gut kicken können, dass sie,
obwohl sie in der regulären Qualifikation keinen Sieg geholt haben, glaube ich, ausgeschieden wären. Und nur über diesen Nations League-Pfad,
genau,
wo sie sich
in die Playoffs gekommen sind
und dann sich dort durchgesetzt haben. Auch das zeigt.
Man muss manchmal zur richtigen Zeit die Leistung zeigen.
Also ich sag mal, 48 Mannschaften sind dabei, Italien nicht.
Mal wieder.
Also will
das
ich
haben
so
wir
sagen,
ja schon, haben wir schon mal thematisiert.
Genau, das nicht den Italiener. Jetzt haben wir bald Hausverbot in allen Restaurants dieser Nation.
So, und jetzt müssen wir noch sagen, unsere Hot Takes haben mal wieder semi funktioniert.
Also ich sag mal so, ich habe gesagt.
Drei Doppelpacker.
Ich habe gesagt.
Einen gab es immerhin.
Genau, es gab schon mal einen. Da, dass die Deutschen so viele verschiedene Torschützen haben, der Unterf hätte auch bestimmt noch einen zweiten machen können.
Ja.
Und ich habe schon mal vorher gesagt, dass mindestens 6 Tore fallen.
Das war schon stark,
und
ja.
So, ein Doppelpacker. Aber es war natürlich schon sehr ambitioniert, aber es ist ja auch ein Hot-Take. Daher mit erhobenem Haupte gehe ich aus der ersten Hot-Take-Runde hier raus und sage, knapp vorbei, ist auch daneben.
Und ich hätte vielleicht einfach einen anderen Überraschungstorschützen nehmen sollen mit Nathaniel Brown, der sein erstes WM-Tor geschossen hat und auch noch einen Assist geliefert hat in dem Spiel.
Einer der Besten, mit Felix Metscher, einer der besten Deutschen.
Richtig.
Und Dennis Undav als Edel-Joker.
Edel-Joker.
Ja, also haben wir, es steht 0-0. Wir bleiben beim Unentschieden.
Wir bleiben beim
dem
Unentschieden.
Dem Trend treu.
Gucken wir mal, wie es weitergeht.
Und willst du zuerst?
Ja, ich gehe gerne auf das zweite deutsche Spiel. Du bist ja dann wieder vor Ort.
Ja.
Deutschland, Elfenbeinküste. Und ich sage, nach diesem grandiosen 7-1 gegen Curaçao spielt Deutschland 2-2 gegen die Elfenbeinküste.
Okay, unentschieden hätte ich jetzt sogar auch gesagt, nicht als Hot-Take, sondern als, aber du, es ist ein genauer Tipp.
Genauer 2-2.
Ja, das ist okay. Ich wollte sagen, reicht das
Nein,
schon?
Nein, ist ein 2-2.
Aber das ist schon ein genaues 2-2. In so einem Spiel kann man mal sagen.
Muss ich jetzt noch die Spielminuten ansagen, wo sie Tore machen oder was?
Nein, aber vielleicht noch wer trifft oder wie viele Ecken oder wie viele Standardtore zustande kommen. Nein, 2-2 ist völlig fein, weil es ist sehr genau und man erwartet, glaube ich, eher, dass die Deutschen auch das zweite Spiel wahrscheinlich eher gewinnen.
Ja.
Wobei ja auch so das zweite Spiel kann auch schon ein Knackpunkt sein. Fakt ist, ich gehe aufs Parallelspiel auf Ecuador-Curaçao und sage, Curaçao holt den ersten WM-Punkt.
Oh, Dick Advokat. Mach den Rucksack auf.
Ich mag ihn so gern. Ich habe ihn in der Pressekonferenz erlebt, vor dem Spiel, nach dem Spiel. Er wechselt, charmant, ist ja der älteste WM-Trainer der Geschichte mit 78. Charmant vom Holländischen ins so leicht Deutsche, wenn man ihm eine englische Frage stellt, man aber sagt, man ist vom German Media, dann auch wieder im Englischen antwortet und ganz so eine Ruhe hat. Er hat so eine Ruhe einfach, der Mann.
Ich glaube aber auch, dass Curaçao nicht 7 Buden gekriegt hätte, wenn nicht in der 47., also wirklich kurz nach der Halbzeitpause, der Knockout kommt. Das
kann schon sein. Die waren hinten schon dann anfällig.
Danach war das, hatte ich das Gefühl, dass die Körpersprache echt in den Keller gegangen ist. Aber ganz ehrlich, gegen die favorisierte deutsche Mannschaft, wenn du auch noch aus der Halbzeit so kommst und dich nochmal motivierst und sagst, komm, wir halten jetzt das 3-1, vielleicht schaffen wir es auch noch mit irgendeinem Konter noch ein Tor zu machen. Und dann dauert es nicht mal 2 Minuten und dir wird so ein bisschen der Teppich unter den Füßen weggezogen mit dem nächsten Tor. Ja, und dann ist es halt, hat es das irgendwie seinen Lauf genommen. Aber sie haben das Potenzial.
Sie haben das Potenzial. Ecuador ist natürlich eine Top-Mannschaft hinten.
Und auch brutal eine Defensive.
Ja, die kaum Gegentor, glaube ich, 4 in der ganzen Quali bekommen. In dieser Südamerika-Quali deutlich vor Brasilien gelandet, direkt hinter Argentinien, kaum Gegentore. Pacho ist Champions League-Sieger geworden, 2-mal hintereinander. Ehemaliger Frankfurter, jetzt PSG, Caicedo, Hincapié, super Mannschaft. Ich glaube trotzdem, Curaçao wird punkten. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Jetzt sind wir ja wirklich regulär nochmal erschienen am Donnerstag. Aber ich glaube, wir kündigen schon mal vorsichtig an, dass wir zwischen den beiden Donnerstagen schon nochmal jetzt nächste
Woche. Wir versuchen es jetzt. Also mein Reiseplan ist hoffentlich auch ein bisschen entspannter, denn teilweise ist es so, dass man nur ankommt, direkt irgendwie den nächsten Tag oder auch mal am gleichen Tag ein Spiel macht und dann gleich wieder rausfliegt. Und dann muss es immer
rausfliegen, was eigentlich nicht geht bei dieser
genau. Und dann müssen unsere Pläne auch immer noch kompatibel sein. Haben wir uns auch ein bisschen einfacher vorgestellt im Vorfeld, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Und vielleicht haben wir ja auch noch mal die Chance, doch noch einen Gast oder so dazu zu nehmen. Schauen wir mal.
Gucken wir mal. Ich danke dir, Almut, hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen eine andere Folge war, aber dafür heißt es ja auch WM-Spezial.
Richtig.
Teil 2.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wenn ihr vielleicht auch noch eine Frage habt an uns, was ihr während der WM gerne mal wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare und vielleicht können wir das gerne nochmal beantworten. Also eine gute Zeit, ein schönes deutsches zweites Spiel.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.